kommen zu unserem Federal, das ist der wöchentliche Tag direkt eigentlich aus dem Bundeshaus, heute ausnahmsweise aus dem Studio Zürich. Mein Gast heute ist Marianne Binder, sie ist Ständerätin vom Aargau von der Mitte.
Und ich weiss,
dass du gerne etwas hast mit Bül. Und darum habe ich aus dem Kanton Graubünden ein Rosé mitgenommen vom Herrn Obrecht. Zum Wohl.
Danke vielmals. Merci für die Einladung.
Ja, über was reden wir? Einerseits, wenn wir ein bisschen beim Nahen Osten anfangen, der Terror und der Krieg dort. Und wir wollen dann aber auch noch über die Schweiz reden, über Kriminalität in der Schweiz und was das mit uns macht. Das sind die neuesten Zahlen diese Woche rausgekommen. Und ich möchte anfangen, kürzlich hat der Sicherheitsrat von der UNO eine Resolution verabschiedet, die jetzt das fordert, was viele, so ein bisschen mehr auf der linken Seite, auch schon lange fordern, einen Waffenstillstand in Gaza, in dem Krieg, wo, ja, glaub, bald ein halbes Jahr dauert. Und die Schweiz hat mitgemacht, sie hat dafür gestimmt. Ja. Die Amerikaner haben ihr Veto nicht eingelegt, darum ist es durchgekommen.
Sie haben sich enthalten.
Genau. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ist das richtig, was da die Schweiz macht? Was spielt für die Schweiz da für eine Rolle, deiner Meinung nach?
Also, dass man einen Waffenstillstand fordert und möchte, dass das Leid irgendwo begrenzt wird, das finde ich ein Reflex, den alle haben. Ich hätte jetzt halt einfach, wenn ich der UNO-Sicherheitsrat gewesen wäre, klipp und klar gefordert, dass jetzt einmal zuerst die Geiseln freigelassen werden und dass man dann so einen Waffenstillstand ja einfordern kann. Aber wenn man das nicht macht, dann hat man ja null Garantie, dass das in irgendeiner Form etwas bringt. Weil in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, hat ja Hamas bewiesen, dass sie kein verlässlicher Partner ist, dass sie den Frieden ja gar nicht will, dass sie den Krieg auch geschürt hat und provoziert hat. Die Forderung, die hätte ich jetzt schon gestellt, wenn ich der UNO-Sicherheitsrat war, zum glaubwürdig sein, um dann den Waffenstillstand einzufordern, den ich auch verstehe.
Also in der Resolution wird es erwähnt, oder?
Aber nicht als Bedingung, oder?
Und so ein bisschen, ich glaube, das ist ja der Grund, warum die Amerikaner das Gefühl haben, okay, wenn es erwähnt wird. Aber das ist dann so weit weg, glaube ich, von der Realität dort vor Ort, oder? Von wirklich diesen rund 130 Geiseln, wo seit bald einem halben Jahr unter widerlichsten Umständen gefangen gehalten werden. Und auch weit weg von der Realität von den Israelis, glaube ich, wo genug haben, ein Stück weit, oder? Von den Raketen, die ja seit Jahren da runterprasseln und so.
Also in dem Konflikt im Nahen Osten ist es evident, die einseitige Beurteilung von Israel als eine Art Täter in dem Kampf zwischen einer Terrorgruppe Hamas, wo der Frieden ja auch nicht will, und Israel, wo man ja muss sagen, es ist ein Rechtsstaat, es ist eine Demokratie, es ist ja auch ein Vielvölkerstaat und es ist ja nicht einfach ein jüdischer Staat, er hat unterdessen auch eine arabische Bevölkerung von etwa 2 Millionen mit 5 Millionen jüdischen Menschen. Und es ist eine lebendige Demokratie, die Auseinandersetzung findet ja statt, auch die Kritik an dieser Regierung. Also man hat bei Israel immer das Gefühl, dass es eine homogene Masse an Menschen, die jetzt einfach nichts anderes machen, als Palästinenserinnen und Palästinenser, um ihr Existenzrecht zu bringen. Ich muss klar sagen, dass ich, wie es ja am Anfang der Völkerbund auch vorgesehen hat, 2 Staaten dort gesehen. Die arabische Seite hat das nicht wollen. Die sogenannte Palästinenser ist ja eine schon. Aber der Krieg dauert jetzt eine seit dieser Gründung. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Und dass man natürlich mit voller Entsetzen auch auf Gaza schaut. Dann dort aber vielleicht auch muss sagen, dass Hamas natürlich, wie gesagt, das ist eine Terrororganisation. Was man auch immer denen glauben kann, weiss man ja nicht. Wenn sie Kindergärten, Spitäler, Schulen natürlich umfunktionieren zu Munitionslager, zu Festigungen, wenn sie menschliche Geiseln brauchen und wenn sie eben ihre eigene Bevölkerung eben auch terrorisieren, ist das die andere Seite. Aber nochmal, mich beschäftigt das sehr, die Situation dort, glaube ich, alle anderen Menschen auch. Und ich glaube, es wäre auch die Aufgabe von der UNO vielleicht auch im Sinn von einer Befriedung jetzt endlich von dem Krieg eben auch klare Worte sprechen und vielleicht Israel von dem her auch den Rücken zu stärken, dass man die Geiseln jetzt wirklich ausliefert und den Israelis zurückgibt, die jungen Menschen. Ich hatte Gelegenheit, Angehörige von Geiseln im Bundeshaus zu empfangen. Und meine, der Schmerz und das Entsetzen, wenn man das erlebt, dann kann man das nicht einfach relativieren. Und was die Hamas dort angerichtet haben. Also ich glaube, diese Bedingung, die kann man doch stellen, weil das ist so eine entmenschlichte Aktion gewesen und die Situation ist unerträglich.
Weißt du, ich staune, wie, das gibt's, glaube ich, bei keinem Konflikt auf der Welt, wie viel komisches Zeug erzählt wird. Also einerseits wird gesagt, Israel mache Genozid. Genozid ist von der Definition her ein geplante, gewollte, industrielle Vernichtung von einer Bevölkerungsgruppe. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Oder man hat schon immer gesagt, oder Gaza sei ein Gefängnis, da kommen nichts rein, nichts raus und Israel sei für das verantwortlich. Dabei hat es auch eine Grenze zu Ägypten zum Beispiel. Oder? Also Luther, das sind nur zwei Beispiele und das ist vor allem links-grün der Fall. Ihr habt auch so eine Israel-Debatte gehabt in der letzten Session, oder? Wo SP-Kollegen von dir auch, wo sich da ins Zeug geworfen haben für die Palästinenser und kein Wort verloren haben über zum Beispiel die Geiseln oder den Terrorakt vom 7. Oktober. Mhm. Du verfolgst ja die Debatte schon länger. An was liegt das, die Einseitigkeit?
Also ich verfolge die Debatte wirklich schon sehr lang. Und wenn man nur schon alle Gremien in der UNO haben ja auch so eine einseitige Verurteilungspraxis. Etwa 93%, also wenn es mir recht ist, von all diesen Resolutionen, die hier verabschiedet werden bezüglich Menschenrechte, richtet sich gegen den Kleinstaat Israel. Weil ja, im gesamten Verhältnis, wenn man dann Nordkorea, Saudi-Arabien, Pakistan, Iran, Irak analysiert, also das kann ja einfach nicht stimmen. Also ist dort eine Unverhältnismäßigkeit. Und auch wenn ich Gespräche beobachte, die Einseitigkeit, mit der der Konflikt beurteilt wird, das ist klar. Israel hat eine schlechte Lobby weltweit. Und an was das liegt, kann man jetzt wieder analysieren, wenn man weltweit sieht, dass die Juden natürlich schon immer allem immer die Schuld gewesen sind. Das ist eine schwierige Analyse. Aber die Einseitigkeit ist klar. Und dass man auch nicht sieht, dass dort zwei Staaten, da bin ich tief überzeugt, müssen sein, aber dass man dann eben auch Verständnis muss eben haben für beide Seiten. Mhm. Und Israel, wenn es natürlich ständig Raketen überschiessen und den Frieden wie nicht wollen, was will denn Israel machen, als dann einigermaßen versuchen, seine eigenen Grenzen zu schützen?
Das ist ja die offizielle Schweizer Position, die Zwei-Staaten-Lösung. Aber ich finde, je länger sich zuschauen, finde ich die Position naiv, weil die eine Seite, die Araber, die Palästinenser, die wollen ja Zwei-Staaten-Lösung nicht. Sie wollen, dass Israel nicht mehr existiert.
Nein, die Hamas, das ist klar, das ist eine Terrororganisation und als Verhandlungspartner, oder, denke ich mir einfach, das ist absurd, oder, mit der Hamas zu rechnen, dass sie im Frieden wollen. Nichtsdestotrotz hat es viele Staaten im Nahen Osten, die den Frieden eigentlich und die Annäherung eigentlich hätten wollen. Also, es war zum Beispiel jetzt gerade Saudi-Arabien gewesen, in der letzten Zeit, vor dem 7. Oktober, und ich so das Gefühl hatte, es ist so wieder wie so eine Vorfrühling, wo sich da entwickelt. Und dann nachher brutal torpediert worden ist durch die Hamas.
Das Ziel gewesen, oder so.
Und ich glaube, da müssten vielleicht auch die arabischen Staaten rundum, oder, wo ja letztlich gar nicht so uninteressiert sind an einem stabilen Staat wie Israel, wo man auch gern miteinander Wirtschaft und Handel betreibt, genau.
Ein Antreiber wäre für die ganze Region, oder?
Eben die Positionierung auch klar macht. Und ich habe jetzt, also in letzter Zeit hat man auch so ein das Gefühl, dass es auch dort Distanzierungen gibt zu dieser Terrororganisation Hamas.
Ich möchte ein bisschen darauf aus, seit dieser Attacke, dem 7. Oktober, hast du eine wahnsinnige Flut von antisemitischen Vorfällen in der Schweiz. Der Höhepunkt ist das Messerattentat vor 3 Wochen in Zürich, oder? Wo glaube ich, schon eine neue Qualität ist und so. Jüdinnen und Juden sagen, dass sie bespuckt werden, wenn sie sich als solche zu erkennen geben. Es gibt Spreiereien, an den Schulen auch gibt's skandalöse Zustände, wo ganz schwierig sind. Kinder können sehr brutal sein. Kommt da etwas raus, wo vielleicht immer irgendwie geschlummert hat, oder?
Also da bin ich überzeugt, dass der Antisemitismus, dass der einfach tief liegt in der Gesellschaft. Seit bald 2000 Jahren ist das so, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe eigentlich immer gemeint, dass wir so eine Generation sind. Also ich habe ja den Krieg nicht selber erlebt, aber meine Eltern noch als Kind. Und ich bin aufgewachsen in dem so ein Gefühl nie wieder. Das war bei uns ein Thema gewesen. Mein Vater ist Historiker, meine Mutter Schriftstellerin. Man hat die Thematik, mich stark berührt. Und meine Eltern eben auch. Genau. Ja. Und das nie wieder war sehr tief gewesen. Und ich habe das Gefühl, das verblasst mehr und mehr. Und was mir einfach auffällt, ist, dass Geschichte, die ja schliesslich auch aus Fakten besteht, es ist nicht einfach alles interpretierbar, was historisch passiert, immer mehr so eine Art zur «Ich finde das und meine das», immer mehr zu einer Art Interpretationssache ist. Und wenn man die Fakten ein bisschen aufarbeiten will, dann wird abblockt. Und da gibt es so verhärtete Seiten. Und das, also gerade die Entwicklung, also dass man in Deutschland wieder schreit, also pro-palästinensische Demos, Juden ins Gas, also da komme ich Hühnerhaut über. Das ist ja so eine Entmenschlichung und auch eine Verluderung vom Denken. Oder wenn die gleichen Leute, die sich einsetzen für Befreiung von iranischen Frauen mit dem Ruf «Frau, Leben, Freiheit», dann auch als hätte Demos sind und schreien «From the river to the sea», wo ja klipp und klar einfach heisst, eben Palestine should be free, es soll kein Staat Israel mehr geben. Dann nachher frage ich mich eigentlich, woher die eigentlich ihre Bildung nehmen und ihr Wissen nehmen, wie sie die Vergangenheit studieren und auch die Gegenwart. Und ich glaube, ohne ein vertieftes geschichtliches Wissen und auch die Bereitschaft, sich auf das einzugehen, ist es noch schwieriger, dort den Frieden zu finden.
Aber weißt du, bei diesen neuen feministischen Kreisen, oder auch, also neue Frau Butler, die Ikone, die gesagt hat, ja, das sei keine Vergewaltigung von Frauen gewesen am 7. Oktober, sondern das sei ein Befreiungskampf gewesen und so. Und ihre jüngeren Followerinnen und so, ich meine, dort ist einfach, die Ideologie ist viel wichtiger als eben das, was du jetzt sagst, eine Analyse von dem, was historisch passiert ist. So eine Meinung, genau. Zuerst kommt die Meinung und dann kommt der Aktivismus und dann ist eigentlich schon alles geregelt. Und das Verrückte ist ja, dass man einfach dann sagt, ja, Israel ist eben ein kolonialistisches, weisses Gebilde und darum kann man eigentlich alles gegen die machen. Und das ist doch der Verlust von zuerst nachdenken, Fakten anschauen und dann vielleicht sich eine Meinung bilden. Die Reihenfolge wird umgekehrt auf der Seite. Und es ist auf der linksgrünen Seite das mal. Es ist nicht der Antisemitismus von Nazis so und
der
so.
Der klassische.
Also der gibt's
gut, der vermischt sich jetzt teilweise natürlich schon ein bisschen. Aber was ich eben in dem Zusammenhang noch sagen möchte, Antisemitismus ist ja nicht eine Art, die Politik von Israel anzuschauen, oder die auch vielfältige Debatten, die man in Israel führt, auch eine Kritik an Netanyahu, hat er das schlicht unterschätzt, oder? Hat er sich einfach mit irgendwelchen Justizreformen umgeschlagen, statt mal endlich im Land zu schauen. Also die Debatte, die findet ja in Israel statt, oder? Israel ist eine sehr lebendige Demokratie. Antisemitismus ist ja, wenn man Israel anders behandelt als alle anderen Demokratien in der ähnlichen Situation auch. Ja. Also wenn jetzt
und hast du den Eindruck?
Und den Eindruck, oder, den habe ich eben. Oder? Es ist eine ganz andere, also eben, wie gesagt, die Verkörperung des Bösen hat man manchmal das Gefühl, sagt der Kleinstaat Israel mit seinen 7 Millionen oder 8 Millionen Einwohnern, wenn man die Verurteilungen von der UNO sieht und wenn man die Debatte beobachtet.
Mhm. Aber welche Rolle spielt der Islam? Weil ich meine, das, was ich jetzt sehe auf der Straße, ich bin auch als Journalist schauen, so an eine Pro-Palästina-Demo und man kann sagen, was will. Es gibt so die links-grünen Kreise, wo so demonstrieren, aber dann ist es natürlich schon, es hat etwas zu mit der Religion.
Oder? Ja, also das ist ja etwas, was mich immer sehr wundert. Oder die drei grossen monotheistischen oder starken monotheistischen Religionen, das ist das Judentum, das ist der Islam und das Christentum, haben ja etwas Expansives ausser das Judentum. Oder? Das Judentum genau. ist ja spannend. Oder? Die wollen ja gar niemand bekehren. Oder? Die haben einfach, muss niemand jüdisch werden. Aber das haben die Christen und natürlich auch der Islam ganz, ganz stark. Oder? Ich meine, was Christen angerichtet haben in Südamerika, geht ja auf keine Kuhhaut, oder? Was man da angerichtet hat an Blutbad und Blutspuren auf der ganzen Welt. Und der Islam ist natürlich ähnlich, oder? Er ist expansiv, er hat das Gefühl, er müsse alle anderen bekehren. Im Moment ist es wirklich, oder, wieder zurückkehrend, der Islam. Das ist ja, wenn ich denke, meine Zeit, als ich ein junger Mensch war, war doch der Islam nicht das Thema gewesen, oder? Man hat andere Bedrohungen gehabt, die Murzmetz durch Europa, durch den Kalten Krieg. Das sind so Themen gewesen, mit denen man sich, und das war auch bedrohlich gewesen, oder? Die Waffenlager, die man aufbiegen hat. Aber eigentlich hat man den arabischen Raum als relativ liberal empfunden. Also von den 20er Jahren her, sieht ja Bilder im überall, hat sich ja das, ist das durchaus kompatibel gewesen mit dem Liberalismus. Mhm. Und man hat das sogar als Bereicherung angeschaut. Und das hat sich also bei der Revolution dann brutal verändert. Mhm. Und das beschäftigt mich schon sehr, oder? Und es ist dann ja auch wieder, es hängt ja dann auch wieder an der Unterdrückung von der Frau, wo ihre ganz Anfang wieder nimmt, dass die halbe Gesellschaft irgendwo loslässt verschwinden. Mhm. Und auch die Gewalttätigkeit, die wir jetzt erleben. Ich erachte es auch in unserem Land als grosses Problem, dass wir so eine Art Kuschelsituation installieren. Also wir haben das Gefühl, wir haben riesige Hemmungen über den Islam oder über die Gewalttätigkeit im Islam, über die fundamentalistischen Strömungen im Islam zu reden, die jetzt benennen und sie zu bekämpfen. Wir haben das Gefühl, dann sagen wir islamophob, dann beleidigen wir Musliminnen und Muslimen in der Schweiz, und das ist doch das Gegenteil der Fall. Also wenn ich irgendeine durchknallte christliche Sekte würde in Europa irgendeine Häuser in die Luft jagen, dann würden wir doch die Ersten sein, wir wären steinbeleidigt, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt Christentum und da müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein, diesen Christen gegenüber. Das ist doch auch zum Schutz von allen Musliminnen und Muslimen in der Schweiz, die genauso säkular leben wie alle anderen auch. Und wir haben so eine Toleranz entwickelt gegen die intolerante Strömung aus lauter Hemmungen gegenüber dieser Gewalttätigkeit, die dort beherrscht. Wir sind es uns wie nicht gewöhnt, Freiheit zu verteidigen.
Genau. Und wir sind nicht mehr bereit, auch, du hast es richtig gesagt, zu sagen, was gut und was schlecht ist. Weißt, die moralische Bewertung, also natürlich eben zuerst die Fakten anschauen, aber dann am Schluss können sagen, es sind nicht alle Religionen und alle Kulturen gleich gut. Es ist einfach nicht so. Mhm. Es ist einfach so, dass das Christentum bei aller blutigen Geschichte, aber es ist heute so, dass kein Kleriker irgendwo hingeht mit einer Maschinenpistole und Leute über den Haufen schiesst. Und auch über die wenigen gewalttätigen Passagen in der Bibel gibt es eine Debatte, unter Theologen, aber auch in der Öffentlichkeit. Und im Islam sehe ich die Debatte nicht. Im Gegenteil. Immer wenn Ramadan ist, tun sie in Fernsehsendungen von ihren gloriosen Schlachten aus dem 7., 8., 9., 10. Jahrhundert und der Eroberung von Spanien. Es ist einfach, weißt du, und wir haben das Gefühl, wir dürfen über das nicht reden. Mhm. Und ich finde, wir müssen darüber reden, weil sonst haben wir Zustände, die wir nicht wollen, irgendwann.
Mhm. Also ich finde überhaupt bei dieser ganzen Migrationsdebatte, ich sage das schon seit Jahren, wäre das ein starker Fokus, den man hätte müssen legen auf die Bedrohung in diesen religiösen Zellen, wo die jungen Menschen und Kinder teilweise total fundamentalisiert werden und total radikalisiert werden. Und das ist ja in meinen Augen, oder, wenn es kleine Kinder sind, die dann dort in diesen Gebetshäusern, was auch immer mit denen passiert, ist ja fast Kindsmisshandlung. Wenn man aus denen kleine Waffen macht, also das ist einfach auch nicht in Ordnung gegenüber diesen Kindern, oder, die ja eigentlich in freiheitlichen Gesellschaften könnten aufwachsen. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Demokratien und Rechtsstaaten sensible Gebilde sind. Man kann ihre Grundlagen dazu nutzen, sie selber außer Gefecht setzen. Und da muss uns einfach wieder viel mehr benutzt sein. Dass da, bewusst sein, dass da Redefreiheit und Freiheit Toleranz falsche Mittel ist und dass man solche radikalen Strömungen gegenüber einfach muss den Hahn zudrehen und das auch klar verfolgen.
Weißt, es wäre auch ein Thema, denke ich jetzt, sage ich dir als bürgerliche Ständerätin, wo Linksgrün ein riesen Problem hat. Also weißt du, warum redet die Bürger? Du redest davon jetzt, nicht zum ersten Mal, aber viele von den bürgerlichen Kollegen wollen über das nicht reden und wollen das nicht thematisieren. Und ich glaube, Linksgrün hat ein riesen Problem, wenn sie sich wirklich müssten bekennen, ob sie zu dem Staat Israel stehen oder zu der antisemitischen, rassistischen, faschistischen Horde, die da Terrorakt verüben. Das muss man doch ein bisschen erzwingen.
Ja, also ich finde die Debatten enorm wichtig und ich bin erstaunt gewesen, dass im Westen so schnell die Gräueltaten eine Art, dass die nicht gesondert, dass furchtbare Tat auch beurteilt werden und nachhallen. Weil so etwas Grauenhaftes hat es wirklich seit dem Holocaust ja nicht mehr gegeben. Also man kann es ja sogar auch benennen. Noch schlimmer ist ja, wenn man es liest, was passiert ist. Also dieser junge Frau, wo man die Brust abgeschnitten hat und nachher wie ein Böllen rumgeschossen hat. Also man kann es ja fast nicht aussprechen. Oder das Baby, was in einen Mikrowellen reingetan, vor den Augen der Eltern ermordet. Also meine, das sind ja brutale Akte, wo nicht einfach so ja, aber gilt, sondern nie wieder. Weil es ist ein Akt gegen die Menschlichkeit und die kann so nicht stattfinden. Mhm. Und wenn man dann jetzt das Ganze mit dem ganzen Nahostkonflikt das gleichsetzt, dann ist das eine grosse Schwierigkeit. Mhm. Ich meine, irgendetwas muss ja Israel machen, um die Hamas selber zu bekämpfen, auch wenn, und das hat man gewusst, je länger jetzt der Krieg dauert, natürlich auch wie die Solidarität schwindt. Und genau darum sage ich, finde ich, dass der UNO-Sicherheitsrat die Bedingung einfach müsste absolut machen. Die Geiseln müssen zurück und nachher muss man den Waffenstillstand versuchen zu installieren. Und dann Israel aber auch schützen vor den weiteren Attacken.
Mhm. Ich will nur bei der Schweiz bleiben. Also wir hatten gerade Kriminalitätsstatistik gestern. Wir nehmen die Sendung am Dienstag auf. Am Montag ist die öffentlich geworden. Und wir haben ein riesiges Problem mit Kriminalität von abgewiesenen Asylbewerbern aus islamischen Ländern. Hat das einen Zusammenhang?
Also mit dem Antisemitismus jetzt nicht unbedingt. Oder? Aber mit der Zuwanderung ist das... Die Zuwanderung ist sicher aus diesen nordafrikanischen Ländern, Beat Jans hat es ja auch benannt, das kann ein Problem sein, weil man halt einfach wie in anderen, ich würde jetzt mal sagen, in anderen rechtsstaatlichen Beziehungen innen ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass die jungen Männer auch ausgenutzt werden. Das kann man in der Beurteilung, es ist noch schwierig, das zu beurteilen. Sicher ist auch ein grosses Problem, da frage ich mich immer, es sind ja vor allem junge Männer, die da sind. Wenn man jetzt sieht, dass gerade in der Ukraine sehr viele Frauen da sind, man hat ja viel weniger Probleme denn letztlich mit Frauen, vielleicht auch, weil es weniger sind. Also das müsste ja auch mal eins erforscht werden. Aber also jetzt mit dem Antisemitismus hat das jetzt in meinen Augen nichts zu tun.
Aber mit der Integration. Ich meine,
wenn jemand
gut integriert ist, dann ist er auch nicht Antisemit. Also eben bis auf ein paar durchgeknallte Neonazis und so. Aber mit denen werden wir irgendwie noch locker fertig, habe ich das Gefühl. Das ist nicht oder? Aber ich meine... Die abgewiesenen Asylbewerber aus diesen Ländern, die haben nichts zu verlieren, sie haben auch nichts zu vergegenwärtigen, oder? Ich meine, das sind alles Bagatellfälle. Du bist dann Nationalrätin gewesen, man hat auch das Gefühl gehabt, ja, man kann ja das einfach auf dem Ordnungsbussen verfahren, aber das führt heute dazu, dass die einfach zwei, dreimal jeweils wieder, und sie können ja nie die Ordnungsbusse, können sie ja nie zahlen, und dann sind sie halt wieder auf freiem Fuß. Muss man noch etwas ändern?
Also, Beat Jans schlägt ja jetzt noch kürzere Verfahren vor, also dass dann wirklich Leute, wo klipp und klar ist, dass sie da nicht an Leib und Leben gefördert sind in ihren Ländern, sondern einfach teilweise eben kriminelle Taten vollbringen und auch gar nicht aus anderen Gründen hierher sind. Weil manchmal wundere ich mich ja auch, ich bin da betreuen oder beziehungsweise bin in Kontakt mit einem Iraner, der in der Schweiz ist, der jetzt seit 5 Jahren wartet darauf, dass er könnte bleiben könnte. Es ist jemand, der sich perfekt integriert hat, der auch könnte studieren könnte, wo man ja händeringend Fachkräfte wirklich das Problem hat, zurückzugehen und ewig auf seinen Bescheid wartet, während dem auf der anderen Seite Leute da sind, wo man tatsächlich das Gefühl hat, man könnte relativ schnell solche Entscheide auffällen. Mhm. Also, da haben wir sicher ein Problem und man muss es abpacken. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch wieder internationale Verpflichtungen, die wir auch einhalten müssen. Wenn einer moniert, dass er gefoltert wird in seinem Heimatstaat, dann muss man das halt zuerst abklären. Also, es ist jetzt gar nicht so einfach. Oder einfach fordern, man soll das jetzt so machen, finde ich einfach relativ einfach.
Aber weißt, kann jemand sich, sagen wir, auf das sogenannte Non-Refoulement-Gebot, also man darf niemand zurückschaffen in ein Land, wo einem Gefahr droht. Kann sich jemand auf das berufen, wenn er bei uns Gewalttäter ist?
Ja, er kann es eben trotzdem. Er kann es natürlich trotzdem, obwohl
aber
man natürlich...
Aber verstehst du das?
Nein, ich verstehe es auch nicht. Und ich verstehe es zum Beispiel auch nicht. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, wieso, dass man zum Beispiel gerade Eritrea, da gibt es sehr viele Ferienreisende, da gibt es Leute, die in die Ferien zurückreisen auf Eritrea, wieso sie nicht blitzartig ihren Status verlieren. Mhm. Wieso man überhaupt darüber diskutiert, dass jemand so jemand noch könnte reisen. Also da hat es ganz sicher Verbesserungsmöglichkeiten. Das habe ich immer moniert.
Und auch die ganze, ich finde gut, wenn das Verfahren noch schneller wird, aber das Entscheidende ist ja, wenn das Verfahren fertig ist, dass wenn jemand kein Asyl hat, dass er auch wieder zurück muss. Oder? Das Asylrecht ist halt eine politische Verfolgung und nicht eine wirtschaftliche Migration. Ich meine, hast du das Gefühl, dass da ist man genug streng und schafft da genug?
Also die Schweiz hat eine der grössten Ausschaffungs- und Rückschaffungsquoten im Vergleich mit anderen Ländern, auch in Europa. Also ich finde nicht, dass da ineffizient geschaffen wird. Aber es ist natürlich im Moment einfach die schiere Menge von Fällen, die man bewältigen muss. Also ich würde ja am liebsten einfach sagen, rühren die einfach alle raus. Das ist ja relativ einfach, die Forderung.
Ja.
Aber offenbar haben wir einfach auch internationale Verpflichtungen, wo wir auch froh sein können, dass wir sie haben, dass die Schweiz nicht alleine die Anlaufstelle ist, für all die Leute, die hierher kommen. Weil es gibt ja solche, die Schengen kündigen beispielsweise. Und dann haben wir dann natürlich auch ein Problem, oder, wenn wir das alles allein lösen müssen. Ich wäre auch dafür, dass man die Verfahren viel, viel effizienter macht. Und dass vor allem solche, die dann natürlich kriminell geworden sind, dass die ihre Chancen verwirkt haben, tot zu sein.
Mhm. Im Ständerat haben wir ja so Vorstöße überwiesen jetzt in der letzten Session. Manchmal eben, es ist schwierig, weißt, ich gebe ich ja auch zu. Aber die Frage ist ja schon ein bisschen, ob man es wie fest man in der Praxis dann wirklich nach dem lebt. Und irgendwie, ich glaube einfach, wir kommen als Gesellschaft an einen Punkt, weißt, wenn jetzt mit dieser Kriminalitätswelle das Sicherheitsgefühl, gerade auch bei Frauen, weg ist oder
ja, dann
so.
Ist das ein Problem und da kann man nicht einfach nur Verständnis haben.
Ja.
Ich möchte einfach das Bedenken geben, in dieser ganzen Migrationsfrage. Also, dass Asylsuchende immer noch einen ganz kleinen Teil von der gesamten Migration ausmachen, den wir haben pro Jahr in der Schweiz. Aber natürlich die Teile sind, die am problematischsten sind. Also wir sind immer noch ein Einwanderungsland, das von der Einwanderung und von der Migration profitiert. Und dann muss ich dann auch all denen sagen, es wird ja in den Debatten immer vermischt. Man redet nie einfach von der Einwanderung, wo man auch profitiert, wo man auch nachher die Fachkräfte hat und wo die Wirtschaft dann wieder davon auch profitieren kann. Da wird immer gerade sofort wird auf die Asyldebatte umgelenkt. Und nochmal, ich glaube einfach, dort muss der Fokus sein auf Gesellschaften und auch Denken und Einstellungen, die schlicht und ergreifend nicht hierher passen. Das muss auch viel mehr geprüft werden bei dieser Integration. Hast du ein Denken oder eine Einstellung? Hast du, wie stehst du zur Freiheit? Wie stehst du zum Rechtsstaat? Wie stehst du zu Frauen? Dass das einfach viel mehr im Fokus gerät.
Das spielt aber heute keine Rolle.
Ja, und das müsste in meinen Augen viel mehr Rolle spielen. Das kann einfach nicht sein, dass wir die Parallelgesellschaften auch so etablieren, wie das in anderen Ländern bereits geschieht. Eben, wenn wir dann in Deutschland Horden schreien, Juden ins Gas, dann ist das... ist das natürlich ein immigrierter Antisemitismus, wo wir in der Schweiz aufgrund von unseren ein bisschen föderaleren Strukturen, weil wir die Ballungen nicht so haben, bis jetzt immer noch haben können, ein bisschen vermeiden. Der neueste Antisemitismusbericht zeigt jetzt natürlich ein erschreckendes
Gegenteil, das ist nicht so gut,
dass das eben bei uns auch eben zunimmt. Und darum oder, ist das der Fokus, den man darauf legen muss. Es sind einfach Strukturen, die nicht in unseren Rechtsstaat, in unsere Demokratie passen. Und es kann nicht sein, dass da Leute herkommen, die unsere freiheitlichen Rechte brauchen, um die Freiheit abzuschaffen. Also, weißt du, du hast vorher dann vielleicht noch genannt, eben Neonazis sagen da nicht so ein Problem. Ich sehe im Moment natürlich so eine Art Fusion bei dem Antisemitismus. Ziemlich undiszipliniert und auch völlig, also völlig unhistorisch, schon auch zwischen rechts und links. Oder? Und an diesen pro-palästinensischen Demos hat es Hakenkreuz. Und umgekehrt werden zettige Fahnen geschwungen. Und das tut mir eine ganz gefährliche Entwicklung, die beiderseitige Radikalisierung. Also ich sehe diesen Antisemitismus oder diese Radikalisierung natürlich schon auch.
Was braucht es von der freiheitlichen Gesellschaft, dass man nicht dort landet, dass man nicht eben von diesen verschiedenen Antisemitismen, rechts, links, islamisch letztlich die freie Gesellschaft und vor allem auch die Freiheit von der Frauen und ihre Gleichberechtigung
zurückgeht? Aufklärung, Geschichtsunterricht, man kann ja mal mit der Geschichte hinten anfangen. Also ich habe einmal mit meinen Schülerinnen, und das war Mittelstufe, oder? Das waren Kinder zwischen 9 und 12, habe ich schon das Jahrhundert behandelt in der Schule und habe über Verfolgung im Nationalsozialismus geredet. Es ist durchaus möglich, dass man, wenn man bei den Pfahlbauer anfängt, vielleicht ein bisschen schneller durch die Geschichte durchrennt.
Ich glaube, das hätten Schülerinnen und Schüler gern.
Ja, mein Vater, oder, der hat mir zuletzt einen ehemaligen Schüler von ihm erzählt, der muss immer eben die aktuelle Politik gerade sofort mit einem geschichtlichen Ereignis kombiniert haben, wo er dann quer über die Jahrhunderte aufbiegen hat, bis zum Nationalsozialismus. Also es gibt durchaus, ich hatte auch einen sehr tollen Geschichtslehrer gehabt, sehr moderne Formen von Geschichtsunterricht, wo das anschaulich macht. Oder auch Auschwitz-Museum, wo das auch immer wieder aufarbeitet. Und dann die Eltern. Also ich meine, ich denke an mich auch, wenn die solches Zeug skandieren oder sich irgendwelche Musikbands irgendwo lustig machen über Auschwitz-Insassen und noch Musikpreise bekommen, dann frage ich mich auch, wer hat die gezogen? Oder meine Generation?
Du musst einfach Lehrer haben, die nicht Aktivisten sind, die nicht am Nahost-Institut oder der Uni Basel oder der Uni Bern sind. Weißt du, ist schon noch, wir können jetzt das nicht mehr beleuchten, aber ich finde es schon noch verrückt. Da werden an den Universitäten, teilweise auch an den pädagogischen Hochschulen, eben wird der Fehler gemacht, den du vorher benannt hast, dass man einfach aktivistisches, ideologisch, israelisches, zionistisches, kolonialistisches Geschwür und muss weg und so. Und also die Unterwanderung finde ich schon noch extrem.
Aber da hat doch letztendlich auch der ehemalig Leiter vom Arabischen Institut von der Uni Bern moniert. Jetzt weiss ich seinen Namen leider nicht, aber er hat gesagt, also er sei entsetzt, ich weiß nicht, wie er es genau ausgedrückt hat, aber wie verfremdet und aktivistisch man jetzt dort geworden ist. Oder? Das hat er, und da heisst er mit anderen Worten, dass er eine sehr differenzierte Betrachtung auf den Nahosten gehabt hat, oder als grosser Spezialist. Und ich glaube, das ist eben vonnöten, dass man nicht einfach Politik macht und Meinungs- und ein bisschen Meinungen umeinander schiesst. Es ist nicht eine politische Meinung, die man haben kann, sondern es muss eine Beurteilung geben. Ich mache ja auch eine von diesen beiden Staaten und sehe, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung als du, und ich sehe es immer noch nicht so hoffnungslos, dass es wirklich nach wie vor möglich wäre, was in den Ursprüngen mal gedacht war. Aber dass man zwei Staaten hat, aber das braucht natürlich den Willen eben auch von der internationalen Organisationen dann aber auch zu Israel zu stehen, oder? Dass Israel sich nicht einfach nur selber durch muss rechtfertigen und verteidigen, sondern dass man dann dort auch klipp und klar macht, ich brauche dort eine Regierung, wo im Sinn von der so einer Zwei-Staaten-Lösung eben auch eine Friedlichszusammenarbeit garantiert. Und so geht es natürlich nicht.
Gut, das glaube ich nicht, dass Duno das noch schafft. Das ist derart, also der, eben, du hast vielleicht dort noch Hoffnung, Duno hat sich abgewirtschaftet in dem Konflikt. Da bin ich bei Migratio Cassis, so sagt du, ein RWA sei ein Teil vom Problem und nicht von der Lösung.
Ja, oder? Dass das UNO-Hilfswerk
das ist wirklich
sehr, sehr problematisch ist. Und ich meine, ich habe x Vorstöße gemacht und nach diesen Schulbüchern gefragt, nach deren Indoktrination gefragt. Und ich habe auch immer gefunden, ich habe schon als junger Mensch die Kinder in Palästina gesehen und gedacht, was macht man auch aus diesen kleinen Kindern, die Waffen rumtragen müssen. Man stellt sich das doch einmal vor. Das ist übrigens auch in Russland nicht anders. Da hat es schon in Tagesstätten, müssen die Kinder mit Gewehr rumhantieren. Und das ist einfach Kindesmissbrauch, ganz klar. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, es ist ja immerhin gleich noch ein Gremium, wo zumindest man noch miteinander redet. Und das ist das Gleiche wie mit der EU, wo man auch so verteufelt im Moment in der sicherheitspolitischen immer dramatisch werdenden Situation in Europa, glaube ich einfach, dass gerade eine solche stabilisierende Organisation eben auch kann beitragen zum Frieden oder zu einer nachhaltigen, wie gesagt, Stabilisierung von Europa. Mhm. Also man redet miteinander und Geschäft ist miteinander. Das ist immerhin noch gescheiter als einander morden.
Das ist sicher so. Marianne Binder, danke vielmals für das Gespräch. Danke für den Besuch. Danke euch fürs Zuschauen. Tun den Daumen nach oben da, einen Kommentar schreiben. Mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es wieder einen Gast gibt und wieder ein Gespräch. Danke vielmals. Gute Zeit.